ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exona Hüseni und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Alena Lagmüller. Hallo Alena.
Hallo Exona, wie schön, dass wir mal wieder zusammen podcasten.
Das finde ich auch schön.
Oh. Bei uns geht es heute um die Feminist Law Clinic und ich glaube, das Projekt ist deutschlandweit einmalig. Aber bevor wir jetzt gleich unseren Interviewgast vorstellen, lass uns mal kurz klären, was eigentlich die Idee von so einer Law Clinic ist.
Ja, ich habe ja in Freiburg studiert und da gab es so eine Refugee Law Clinic. Das kennen vielleicht einige, das gibt es auch in anderen Unis. Und dort haben Jurastudierende kostenlos Geflüchtete rechtlich beraten. Die Geflüchteten haben also gratis Rechtsrat bekommen und die Studierenden konnten wiederum damit Praxiserfahrung sammeln. Also eigentlich eine ziemlich gute Sache. Bei der Feminist Law Clinic, da geht es um kostenlose feministische Rechtsberatung. Was genau dahinter steckt, darüber wollen wir jetzt mit Carla Steeb, Gründerin und Mitglied der Feminist Law Clinic, sprechen. Hallo Frau Steeb, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Steeb, wir wollen direkt ins Thema einsteigen. Wer kann sich denn an Sie, die Feminist Law Clinic, wenden und mit welchen Themen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eben als Law Clinic uns auf bestimmte Themen spezialisiert haben, weil unsere ehrenamtlichen RechtsberaterInnen auch eine Ausbildung machen müssen in diesen Bereichen. Das heißt, wir können nicht alle Themen abdecken und wir haben uns eben entschieden, dass wir momentan beraten wollen im Sexualstrafrecht, im Unterhaltsrecht und im Selbstbestimmungsrecht. Das heißt, alle Menschen, die betroffen sind und in diesen Themengebieten rechtlichen Rat benötigen, können sich erstmal an uns wenden. Das heißt insbesondere, dass nicht nur Frauen bei uns rechtlichen Rat bekommen können, sondern dass eben wirklich alle Menschen zu uns kommen können, wenn sie zum Beispiel sexuelle Übergriffe erlebt haben, wenn sie zum Beispiel nach einer Trennung Geld von Ex-PartnerInnen benötigen, Trennungsunterhalt fordern wollen oder wenn sie beispielsweise ihren Geschlechtseintrag ändern wollen.
Jetzt haben wir gerade gehört, an Sie können sich eben nicht nur Frauen wenden, sondern alle Menschen, die von häuslicher Gewalt, von sexualisierter Gewalt etc. betroffen sind. Was steckt denn dann genau hinter dem Begriff feministisch? Das ist ja eigentlich ein politischer Anspruch. Warum haben Sie diesen Begriff für sich gewählt? Was macht Ihre Arbeit feministisch?
Ja, also unsere Überlegung war letztendlich, dass wir einfach umsetzen wollen, was auch ganz tief in unserem Grundgesetz verankert ist, nämlich, dass wir uns für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzen wollen. Das heißt, insbesondere ja im Grundgesetz in Artikel 3 die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, aber eben auch der Grundsatz, dass niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden darf. Und es ist momentan leider so, dass gerade bei sexualisierter Gewalt, insbesondere bei Vergewaltigung, nur 5-15% aller Fälle überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Und das führt natürlich dazu, dass noch weniger Fälle davon auch verurteilt werden. Und wir sehen hier eben einen großen Handlungsbedarf, weil eben die Menschen, die nicht diese Taten zur Anzeige bringen, ich habe persönlich auch Bekannte im Freundeskreis, bei denen das so war, mit Hürden konfrontiert sind in diesem Bereich, die sie eben davon abhalten, sei es Unsicherheit, was mit einer solchen Anzeige mit sich kommt, sei es eben, dass sie nicht sich trauen, nicht wissen, wie sie jetzt anwaltliche Beratung bekommen können. Und unser Ziel ist es eben, dass wir dort ein niedrigschwelliges Angebot anbieten können, eben durch die kostenlose Rechtsberatung. Und was für uns auch ganz fest verankert ist mit dieser feministischen Idee, mit dem Gedanken, ist, dass eben alle Menschen selbstbestimmt ja über ihr Leben entscheiden können. Und da gehören eben auch so höchstpersönliche Dinge dazu, wie selbstbestimmt zu entscheiden, einen Geschlechtseintrag zu ändern. Das ist durch das neue Selbstbestimmungsgesetz, was es jetzt seit letzten November gibt, deutlich vereinfacht worden, weil es eben einen Anspruch darauf gibt, einfach nur durch eine Erklärung beim Standesamt den Geschlechtseintrag ändern zu lassen und damit auch den Namen ändern zu lassen. Aber so einfach, wie es eben im Recht ist, auf Papier ist es nicht immer in der Praxis. Es kann trotzdem vorkommen, dass ein Antrag abgelehnt wird, dass Menschen Fragen zu dem Verfahren haben, nicht genau wissen, was damit einhergeht, was vielleicht auch die Folgen sind von einem solchen Antrag. Und gerade in dem Bereich, im Selbstbestimmungsrecht, gibt es auch nicht so unglaublich viele AnwältInnen, die deutschlandweit beraten können. Und deswegen sind wir auch hier, ja, ein kostenloses Angebot, erstes Angebot, um Menschen eben dort zu unterstützen.
Ja, Anwältinnen ist schon mal ein gutes Stichwort. Sie haben vorhin gesagt, in Ihrem Team gibt es ehrenamtliche Beraterinnen. Jetzt interessiert mich, wie der Weg zur Beraterin bei Ihnen eigentlich aussieht. Muss man da zwingend eine juristische Vorbildung mitbringen, wenn man sich in der Feminist Law Clinic engagiert?
Tatsächlich ist das nicht zwingend erforderlich. Also wir haben natürlich viele Jurastudierende, die bei uns BeraterInnen sind, einfach weil das Interesse häufig bei Jurastudierenden sehr groß ist an solchen Rechtsberatungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich ist die einzige Voraussetzung eben, dass man bei unserer Ausbildung mitmacht. Die findet dieses Semester beispielsweise in Köln statt, aber eben auch online. Und wir planen auch, dass in Zukunft weitere Ausbildungsdurchgänge stattfinden, wo wir eben AnwältInnen und Menschen vor allem aus der Praxis einladen, die in diesen rechtlichen Themen eben eine Grundlage legen für unsere BeraterInnen und dort auch Themen behandeln, die ja sonst nicht besonders Teil der juristischen Ausbildung sind. Also gerade das Sexualstrafrecht ist in der juristischen Grundausbildung eigentlich gar nicht vertreten. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, es macht nicht so einen riesigen Unterschied, ob die Menschen Jura studieren oder aus einem anderen Bereich kommen, weil auch die Jurastudierenden keine große Vorkenntnis haben in diesen Themen. Und deswegen haben wir uns bewusst entschieden, die Ausbildung zur RechtsberaterInnen auch für andere Bereiche zu öffnen. Und das hat auch gut funktioniert, denke ich. Also ich würde sagen, ungefähr 30% der Menschen, die bei uns Rechtsberatung machen, vielleicht ein bisschen weniger, sind nicht aus dem Jurabereich.
Wie sieht diese Ausbildung denn genau aus? Können Sie uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben dieses Semester eine Vorlesungsreihe. Das heißt ungefähr 12 Vorlesungseinheiten, die als eine Art Ringvorlesung gestaltet ist. Das heißt, jede Woche kommt eine andere vortragende Person, zum Beispiel AnwältInnen, aber eben auch, wir hatten jetzt auch schon mal einen Staatsanwalt, der eben einen Vortrag gehalten hat. Und die tragen vor zu den spezifischen Fragestellungen. Das heißt, im Sexualstrafrecht haben wir beispielsweise einzelne Vorlesungen zu dem sexuellen Übergriff, also 177 StGB, aber eben auch eine spezifischere Vorlesung zu der Frage, zu Prozessfragen, zur Nebenklage. Da geht es dann nicht darum, dass wir bei Prozessen beraten. Das können wir auch als Law-Klinik gar nicht, aber es geht eben darum, dass wir einen Einblick bekommen für die Beratung, was erwartet denn die Betroffenen in einem Verfahren, dass wir da eben auch in der Beratung ein Bild zeichnen können, wie ein solches Verfahren abläuft, um eben den Menschen auch ja ein bisschen die Angst zu nehmen oder ja ihnen einfach zu vermitteln, was sie zu erwarten haben. Dasselbe auch im Unterhaltsrecht, also da geht es dann um die einzelnen Unterhaltsansprüche. Wir haben einen Vortrag beispielsweise zum Trennungsunterhalt, also die Frage, wie kann eine Person nach der Trennung Unterhalt vom Partner anfordern. Das ist uns da eben besonders wichtig, dass wir in dem Bereich auch beraten können, weil es gerade bei Unterhaltsansprüchen das Problem ist, dass die grundsätzlich nicht für die Vergangenheit eingefordert werden können. Das heißt, wenn wir eben da als erste Instanz die Menschen direkt darauf hinweisen können, es wäre gut, wenn jetzt hier beispielsweise schon ein Brief geschrieben wird, einfach irgendwas Formloses, ich möchte den Unterhalt haben, an das dann später auch AnwältInnen anknüpfen können, dann kann das schon eine große Hilfe sein. Und ja, im Selbstbestimmungsrecht auch die Grundlagen zum neuen Selbstbestimmungsgesetz, das es jetzt eben seit November gibt, was ja für alle neu ist, aber auch eben für unsere BeraterInnen. Und jetzt gerade bei unserer jetzigen Ausbildung ist das Schöne, dass wir auch noch neue Themen mit dazu nehmen, indem wir dann auch ab Sommer beraten können. Das heißt, wir hatten jetzt beispielsweise auch einen Vortrag zu Hate Speech im Netz, also wenn es eben um Hasskommentare geht, die beispielsweise einen Bezug nehmen auf die Geschlechtsidentität von Personen oder eben auch zum allgemeinen Diskriminierungsgesetz, also AGG und im Arbeitsrecht. Dort können wir dann eben auch hoffentlich ab Sommer beraten und ja.
Ich kann total gut verstehen, dass Sie sagen, Sexualstrafrecht, viele Bereiche des Familienrechts etc., die finden in der juristischen Ausbildung überhaupt nicht statt. Nichtsdestotrotz ist es so, Ich habe das auch total häufig, dass ich in meinem Beruf als Journalistin mit Themenbereichen konfrontiert bin, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, noch nicht im Studium gehört, mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Und da habe ich schon immer das Gefühl, dass mir das juristische Verständnis oder irgendwie sowas, so eine Art Bauchgefühl, so ein Judiz, einfach ein bisschen weiterhilft, so einem Problem irgendwie auf den Grund zu gehen oder herauszufinden, was da eigentlich Phase ist und was da angesagt ist. Und wenn Ihre Beraterinnen das jetzt nicht so mitbringen, weil sie halt nicht notwendigerweise eine abgeschlossene juristische Ausbildung haben, dann frage ich mich, haben Sie da vielleicht auch so konkrete Hilfestellungen? Machen Sie Supervisionen? Besprechen Sie gemeinsam solche Beratungen, dass man da einfach irgendwie mit mehreren Personen und mit mehreren Augen irgendwie nochmal drauf guckt, wie so ein Problem gelöst wurde?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aus dem Grund haben wir verschiedene Prozesse implementiert, sage ich jetzt mal, in unserer Beratung. Wir haben zum einen den Grundsatz, dass wir keine Beratungen von weniger als 2 BeraterInnen durchführen lassen. Und in der Regel bemühen wir uns eben, dass es sogar 3 BeraterInnen sind, weil wir jetzt auch erst Anfang Januar die Beratung gestartet haben. Das heißt, viele unserer BeraterInnen beraten auch zum ersten Mal und da versuchen wir eben, uns möglichst viel abzusichern, viel Hilfestellung zu leisten, dass die BeraterInnen das auch gut zusammen stemmen können. Dann ist ein weiterer Grundsatz, dass wir eben immer mindestens eine Person dabei haben, die, so nennen wir das, einen juristischen Hintergrund hat. Das heißt, entweder Jura studiert oder eben eine juristische Ausbildung macht. Und der dritte und eigentlich auch der wichtigste Punkt ist eben die Anleitung durch unsere VolljuristInnen, also unsere SupervisorInnen. Das sind meistens AnwältInnen, das heißt Personen, die wirklich aus der Praxis kommen, die genau wissen, darauf kommt es an bei den Anträgen, darauf kommt es an, wenn es darum geht, ein Verfahren vorzubereiten etc. Und so wollen wir eben unsere BeraterInnen bestmöglich unterstützen.
Ja, auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie als Beraterinnen, also darauf weisen Sie auch hin, keine Anwältinnen sind und daher zum Beispiel auch nicht über ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht verfügen. Mussten Sie oder einer der anderen BeraterInnen schon mal vor Gericht aussagen in dem Fall?
Nein, bisher noch nicht. Also das hat vielleicht verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass wir gerade im Sexualstrafrecht bei den schweren Fällen keine an sich rechtliche Beratung machen, sondern eben eine organisatorische Beratung. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Es geht einfach nur darum, dass wir eben keine Aussage aufnehmen. Das heißt, dass wir uns nicht im Detail anhören, was genau passiert ist, was die betroffene Person erlebt hat, was dann eben auch das wäre, was für das Gericht interessant wäre, sondern dass wir eben ganz allgemein aufklären darüber, wie eine Anzeige funktioniert, wie man vielleicht auch Prozesskostenhilfe beantragen kann, um anwaltliche Beratung zu bekommen, dass wir vielleicht auch helfen bei der Suche nach AnwältInnen in der Umgebung. Der andere Grund ist eben auch, dass wir mit der Beratung erst im Januar angefangen haben. Das heißt, wenn vielleicht dann aus diesen Beratungen irgendwann Verfahren entstehen, vielleicht kommt dann noch etwas, aber bisher ist das eben nicht der Fall.
Sie sind ja gerade erst mit der Beratung gestartet. Gibt es vielleicht trotzdem schon Schwerpunkte, mit denen die Leute zu Ihnen kommen? Sind es besonders oft irgendwie Fälle von sexualisierter Gewalt oder dann am Ende doch eher Familienrecht? Das würde mich total interessieren.
Ja, tatsächlich ist der häufigste Fall, dass Menschen sexuelle Übergriffe erlebt haben. Also das sind gut die Hälfte unserer Fälle insgesamt, sind sexualisierte Gewalt, insbesondere eben sexuelle Nötigung, aber auch Vergewaltigung und auch weniger schwere sexuelle Übergriffe, wo die Menschen eben dann Infos zur Anzeige, zur AnwältIn und so weiter benötigen. Das zweithäufigste Thema ist Fragen zum Unterhalt, insbesondere zum Trennungsunterhalt, also nach einer Trennung, aber auch häufig damit verbunden Fragen zum Kindesunterhalt. Da ist es auch wichtig zu wissen, wir selber machen auch keine Unterhaltsberechnung, weil das einfach sehr kompliziert ist, sehr von Bundesland zu Bundesland abhängt und wir ja auch als Law Clinic deutschlandweit beraten. Das heißt, unsere BeraterInnen kommen eben aus allen möglichen Gegenden in Deutschland. Viele der Beratungen finden deswegen auch online statt, also aber ein paar auch in Präsenz vor Ort, beispielsweise München, Köln. Und die dritte Gruppe, die restliche Gruppe, da geht es dann eben um diese Fragen zur Änderung des Geschlechtseintrags und damit einhergehend auch zur Namensänderung.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind so eine Art erste Anlaufstelle in diesen Fällen. Haben Sie manche Fälle, zu denen Sie beraten haben, auch irgendwie weiterverfolgen können? Haben sich dann nochmal die Betroffenen bei Ihnen gemeldet?
Bisher ist das noch nicht so vorgekommen. Das liegt aber eben auch daran, dass wir uns sehr bemühen, dass möglichst wenige Menschen jeweils die persönlichen sensiblen Daten haben von unseren MandantInnen. Das heißt, in der Regel haben nur 4 Personen die Daten. Das heißt, einmal die Person aus unserem Orga-Team, die eben das Mandat verteilt, schaut, können wir da beraten oder nicht. Und dann die 3 BeraterInnen. Wir haben jetzt kein großes Datensammlungssystem oder ähnliches, deswegen.
Und wie ist so das allgemeine Feedback der Menschen, vielleicht auch der Uni, auf ihr Projekt?
Insgesamt würde ich sagen, ist das Feedback sehr positiv. Also ich denke, alleine, dass sich innerhalb so kurzer Zeit so viele Menschen diesem Projekt angeschlossen haben, zeigt das ganz eindeutig. Also wir haben ja erst letztes Jahr im Sommer angefangen, die Law-Klinik überhaupt zu gründen. Und inzwischen befinden sich über 1500 Menschen in unserer Ausbildung als RechtsberaterInnen und ungefähr 400 Personen sind eben organisatorisch in den einzelnen Ortsgruppen oder ja in den anderen Arbeitsgruppen eingebunden und unterstützen dort. Und wir haben auch, dadurch, dass unsere Ausbildung eben auch vor Ort in Köln stattfindet, in ja große Unterstützung erhalten von der Universität, eben auch durch das Zutun einzelner ProfessorInnen. Also ich denke, dort ist auf jeden Fall ja ein großes positives Feedback zu vermerken. Aber natürlich ist es immer so, wenn es neue ja Dinge gibt, die sich gründen, dass eben auch erstmal eine gewisse Skepsis besteht. Das ist aber total verständlich.
Wir haben jetzt schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von der Lücke, in die Sie da reinstoßen, dass es da auf jeden Fall irgendwie einen Bedarf gibt. Aber wenn wir jetzt mal weiter über Lücken sprechen, gibt es da auch Lücken im materiellen Recht? Also wo Sie dann zum Beispiel mal Mandantin oder Mandanten sagen, das, was da Ihnen passiert ist, das ist überhaupt gar nicht strafbar, da können wir Ihnen leider gerade gar nicht weiterhelfen?
Also es gibt auf jeden Fall riesige Lücken, gerade im Sexualstrafrecht. Im Selbstbestimmungsrecht jetzt beispielsweise hat sich die Situation stark verbessert durch das neue Selbstbestimmungsgesetz, aber da muss man auch abwarten, wie sich die Lage verändert. Es gibt ja bereits Gerüchte, Vermutungen, dass vielleicht die neue Bundesregierung da wieder zurückrudern möchte, was dazu führen würde, dass wieder eine große Lücke entstehen würde. Aber um vielleicht beim Sexualstrafrecht zu bleiben, es gibt einige Themen, über die ich da reden kann. Das sind nicht alles Themen, in denen wir beraten, aber ich denke, alles Themen, die total wichtig sind. Das erste, was so unsere Kernforderung ist, wäre eben ganz klar, dass in Deutschland das Nein heißt Nein-System endlich abgeschafft werden muss, zugunsten zu einem Ja heißt Ja. Regelung.
Da muss ich mal kurz einhaken, weil Nein heißt Nein war vor einigen Jahren ja eigentlich ein riesiger Erfolg. Warum soll das jetzt wieder abgeschaffen werden? Zugunsten von welcher Reform?
Genau, also Nein heißt Nein ist natürlich im Vergleich zu der Regelung, die wir davor hatten, ein riesiger Erfolg, ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, aber man kann dort eben nicht stehen bleiben, weil Nein heißt Nein bedeutet eben übersetzt, zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen, dass von der betroffenen Person die Person, die betroffen ist von dem sexuellen Übergriff, eben ein sogenannter entgegenstehender Wille geäußert werden muss. Das heißt, dass eben durch zum Beispiel eine verbale Äußerung, das heißt ein klares Nein, aber eben auch durch nonverbale Kommunikation, Kopfschütteln, ähnliches, eben klar erkennen sein muss, dass die Person das nicht möchte. Und da gibt es eben wissenschaftlich erwiesenerweise ein riesiges Problem, nämlich den Zustand der Schockstarre, in den eben Menschen in solchen ja psychologisch sehr extremen Situationen geraten können, was eben eine natürliche Reaktion des Körpers ist, wo die Menschen einfach nicht mehr reagieren können, keinen entgegenstehenden Willen äußern können, der aber vorhanden ist. Und wir sagen halt, dass es nicht sein kann, dass die Verantwortung in dem Moment auf der betroffenen Person lastet, da etwas nach außen zu kommunizieren, was wissenschaftlich erwiesenermaßen teilweise unmöglich ist. Und deswegen sind wir eben der Meinung, es braucht ein Ja-heißt-Ja-Prinzip. Das heißt, dass eben nur dann keine Straftat vorliegt, wenn beide Seiten klar geäußert haben, sei es verbal oder nonverbal, dass sie einverstanden sind mit dem, was dort passiert. Und damit ist Deutschland auch tatsächlich im europäischen Vergleich etwas rückschrittlich, dadurch, dass eben andere Länder wie Schweden, Spanien, Griechenland bereits diese Ja-heißt-Ja-Regelung eingeführt haben. Und ja, im Vergleich zu dem, zu der Regelung davor, die wirklich verlangt hat, dass sich die Betroffenen körperlich wehren, also nicht nur Nein sagen, sondern eben auch körperlich sich dagegen wehren müssen, ist es ein Fortschritt, aber man kann dort unserer Meinung nach nicht stehen bleiben.
Auf Ihrem Blog, auf Ihrem Online-Blog sprechen Sie von weiteren Strafbarkeitslücken, zum Beispiel was das heimliche Filmen angeht. Jetzt ist es aber so, dass es ja schon strafbar ist, Menschen zu filmen, wenn sie nackt sind oder in ihrer Wohnung. Wo ist aus Ihrer Sicht da die Strafbarkeitslücke?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also das heimliche Filmen ist ein großes Problem. Da beraten wir leider nicht, aber wir wollen trotzdem darauf aufmerksam machen, weil eben das Filmen nur dann genau strafbar ist, wenn es eben in der Wohnung ist, also in einem besonders geschützten Raum, oder eben wenn die Person außerhalb der eigenen Wohnung ist, wenn so gefilmt wird, dass eben die Genitalien, das Gesäß oder die Brust besonders gegen den Anblick geschützt sind. Also das ist jetzt sehr juristische Sprache. Das heißt letztendlich, wenn eben die Person beispielsweise bekleidet ist, einen Rock trägt und dann darunter gefilmt wird oder eben ja ein Pulli trägt und dann irgendwie reingefilmt wird oder ähnliches. Das heißt
Upskirting und Downblousing, richtig?
Genau, genau. Und das heißt aber eben im Umkehrschluss, dass wenn eine Person beispielsweise sich in einer öffentlichen Dusche befindet und dort sich willentlich erstmal entblößt hat, um eben zu duschen, ja den Körper nicht gegen irgendwie das Filmen bedeckt hat und dass damit das Filmen an sich nicht strafbar wäre. Oder eben ein anderer Fall, dass wenn eine Person einfach nur zum Joggen unterwegs ist, eine vielleicht enge Hose angezogen hat und dann eine Person dieser Person auf den Hintern filmt, mit einer sexuell anzüglichen Intention, mit der Intention, das irgendwie ja für sich zu verwenden, auf welche Art und Weise auch immer, dass das dann nicht von dieser Strafbarkeit gedeckt ist. Und genau dieser Fall ist jetzt auch vor kurzem einer Person passiert, nämlich Janni Gensch. Und sie hat daraufhin eine Petition gestartet, um eben an dieser Strafbarkeitslücke etwas zu ändern, dass eben endlich ein Gesetz angeführt wird, dass diese Art von Filmen eben strafbar wird, weil es eben trotzdem für die Menschen, die in diesen Momenten gefilmt werden, ein tiefgreifender Eingriff in die Privatsphäre ist. Und es ganz eindeutig eine sexualisierende Absicht gibt. Also Janni hat beispielsweise auch die Person, den Mann, der sie gefilmt hat, damit konfrontiert. Und es war, finde ich persönlich, zumindest in dem Video, ganz klar erkennbar, dass er sich total ertappt gefühlt hat. Er hat moralisch gesehen was falsch gemacht. Und wir denken eben, dass diese moralische Wertung, die ja in unserer Gesellschaft auch schon besteht, eben sich auch in unseren Gesetzen widerspiegeln sollte.
Zumal man ja dann auch die Kontrolle über so ein Video verliert. Also was danach damit passiert, wo das vielleicht weiter verbreitet wird, das weiß man dann ja gar nicht. Und das ist ja allein auch das eine sehr beängstigende Perspektive. Also wir haben im Verlauf des Gesprächs immer mal wieder so die juristische Ausbildung angetippt. Aber lassen Sie uns da vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Sie meinen, da muss sich was verändern. Was denn genau?
Ja, also unserer Meinung nach müssen Themen wie Sexualstrafrecht einfach viel stärker in der juristischen Ausbildung verankert werden. Das heißt jetzt gar nicht unbedingt, dass sie Teil der Grundausbildung werden müssen, weil es da eben auch Bedenken gibt, dass betroffene Personen dann eben auch diesen Inhalten ausgesetzt sind und nur dann beispielsweise die Zwischenprüfung bekommen können, wenn sie eben an der Prüfung im Sexualstrafrecht teilnehmen würden. Das heißt, das ist nicht unsere Forderung, aber unsere Forderung ist es, dass es eben vermehrt Schwerpunkt Inhalte gibt zum Sexualstrafrecht beispielsweise, denn wir sehen eben das große Problem, wenn es keine Vorlesungen gibt, beispielsweise im Sexualstrafrecht, dann gibt es auch keine ProfessorInnen an den Unis, und wenn es keine ProfessorInnen an den Unis gibt, dann gibt es auch keine DoktorandInnen, die eben in diesen Bereichen promovieren. Und das hat eben auch Einfluss auf die Doktrin, die sich in diesem Bereich dann vielleicht weniger stark weiterentwickelt, als das in anderen Rechtsgebieten ist, die eben stark diskutiert werden, wo bestimmte rechtliche Regelungen erstmal in der Doktrin ausgearbeitet werden, geschaffen werden und vielleicht dann auch RichterInnen überzeugen für eine Änderung in der Lehre oder in der Rechtsprechung.
Also es gibt ja schon ProfessorInnen, die sich mit Sexualstrafrecht wissenschaftlich auseinandersetzen. Tatjana Hörnle ist so ein Beispiel. Aber es könnten natürlich mehr sein in Anbetracht dessen, dass es eben so ein großes Feld ist, das auch sich relativ dynamisch verhält mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel auch im Internet, die es gibt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hänge gerade gedanklich noch so ein bisschen an Ihrer Forderung, das Strafrecht zu erweitern in manchen Bereichen und Strafbarkeitslücken aus Ihrer Sicht auch zu schließen. Jetzt frage ich mich, also wenn ich jetzt heimlich gefilmt werde und das ist strafbar und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Täter heißt und der hat das aufgenommen und ich habe das irgendwie auch gemerkt, aber habe den vielleicht danach nicht angesprochen aus Angst, dass er mir irgendwas antut. Jetzt kann dieser Täter nicht ermittelt werden, jetzt gehe ich zur Polizei und zeige das an. Und weil der Täter nicht ermittelt werden kann, wird das Verfahren am Ende eingestellt. Ich frage mich, ist die Strafbarkeit aus Ihrer Sicht da die Lösung oder gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten, mit sowas umzugehen?
Also ich persönlich denke, dass das Strafrecht allein natürlich nicht ausreicht, dass es eben einfach einen gesellschaftlichen Wandel braucht, dass gesellschaftlich klar sein muss, dass es nicht in Ordnung ist, einfach Menschen in der Öffentlichkeit zu filmen. Also mir persönlich ist es auch schon passiert, dass mich jemand einfach in der U-Bahn gefilmt hat. Und ich denke, dass es bei vielen Menschen einfach auch kein Bewusstsein dafür gibt, dass sie in dem Moment etwas falsch machen. Beispielsweise eine Freundin von mir, auch eine Kollegin aus der Law-Klinik, die hat einen Mann erwischt in der Straßenbahn, der zwei minderjährige Mädchen gefilmt hat. Und sie hat ihn dann darauf hingewiesen und seine Entschuldigung war, ja, er dachte, sie wären volljährig. Und damit zeigt das ja ganz klar, dass er dachte, ja, wenn sie volljährig gewesen wären, wäre es ja in Ordnung gewesen. Und ich denke, dass natürlich in weiten Teilen unserer Gesellschaft da schon ein Anstandsgefühl vorhanden ist, dass das eben nicht in Ordnung ist, einfach fremde Menschen zu filmen, egal wen. Aber ich denke, dass man so etwas weiter in das gesellschaftliche Gedächtnis ruft, indem man eben eine Strafbarkeit hier ausspricht, ist ein Schritt zwischen vielleicht vielen, der eben zu einem solchen gesellschaftlichen Bewusstsein auch beiträgt. Und der andere Punkt, dass wenn Sachen zur Anzeige gebracht werden, der Täter unbekannt ist und es dann nicht zu einem Verfahren kommen kann, das ist natürlich in dem Thema, aber auch in ganz vielen Bereichen Sexualstrafrecht bei Übergriffen ein großes Problem. Und ich denke, es ist aber trotzdem nicht umsonst, Sachen zur Anzeige zu bringen, weil eben auch das eventuell dann durch die polizeiliche Kriminalstatistik womöglich auch im Bewusstsein der Politik landet und dass dort eben dann klar wird, es gibt einen Handlungsbedarf. Also momentan ist es ja total schlecht erfasst, wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass Menschen gegen ihren Willen gefilmt werden? Wie ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Ist das ein allgemeines Problem oder ist es eher ein Problem, von dem besonders queere Menschen und Frauen betroffen sind? Natürlich, Strafbarkeit ist nicht alles, aber ich denke persönlich, dass das ein wichtiger Schritt wäre.
Zumal wir ja auch im Fall von Gisèle Pelicot gesehen haben, was es bedeutet, wenn man eine Tat anzeigt und damit vielleicht auch ganz viele andere Taten aufdeckt, die man erst aufdecken kann, wenn man einen Täter ermittelt hat. Also, ja.
Bis jetzt haben wir vor allem auf die Ratsuchenden geblickt. Lassen Sie uns noch kurz mal über Ihre BeraterInnen sprechen. Es kann ja auch durchaus belastend sein, sich immer wieder mit dem Thema sexualisierte Gewalt, Frauenhass etc. auseinanderzusetzen. Haben Sie da auch eine Struktur geschaffen, wie eben mit solchen belastenden Situationen oder mit belastenden Beratungssituationen umgegangen wird?
Ja, das ist ein Thema, das uns total am Herzen liegt, weil wir natürlich auf keinen Fall wollen, dass unsere BeraterInnen selbst durch die Beratungstätigkeit in eine Situation kommen, wo es ihnen nicht gut geht, vielleicht auch mental. Und aus diesem Grund haben wir auch eine eigene Arbeitsgruppe, die sich mit Awareness, heißt das, beschäftigt. Das heißt, da geht es dann darum, wie können wir uns am besten so organisieren, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen, dass es ihnen gut geht, dass sie keine Diskriminierung erfahren. Dort sind wir auch gerade dabei, feste Strukturen zu erarbeiten, dass eben Austausch stattfinden kann zwischen den BeraterInnen, um eben ja Erfahrungen aus der Beratung auch aufzuarbeiten. Und zugleich machen wir regelmäßige, ungefähr alle 2 Monate Austauschgespräche mit unseren RechtsberaterInnen, wo es eben genau auch um solche Themen geht, wie können wir euch da bestmöglich unterstützen.
Jetzt noch eine Frage, eine praktische Frage zum Abschluss. Wie kann man denn bei Ihnen mitmachen?
Man kann ganz einfach bei uns mitmachen, indem man uns einfach schreibt, also sei es per Instagram DM oder über unsere Website ist auch unsere E-Mail-Adresse verlinkt und man kann eben mitmachen in verschiedenen Bereichen, also einmal ganz klassisch als RechtsberaterIn, das heißt, wenn man eben an der Ausbildung teilnimmt und eben auch unsere kleine Abschlussprüfung besteht, dann kann man Rechtsberaterin werden. Jetzt ist gerade die aktuelle Ausbildung im Gange, aber wir planen auch, dass es weitere Ausbildungsdurchgänge in der Zukunft geben wird, wenn wir es schaffen, bereits im Wintersemester, im nächsten. Und der andere Bereich ist natürlich in unseren organisatorischen Strukturen. Das heißt, dort, wo eben diese Ausbildung beispielsweise auch geplant organisiert wird, die ganzen Vortragenden rausgesucht werden, angeschrieben werden, da ist sehr viel Arbeit, was da alles so im Hintergrund passiert. Und in der Orga gibt es natürlich noch ganz viele andere Themen, also eher kreativere Menschen können sich beispielsweise bei unserer Social Media AG mit einbringen oder Menschen, die Interesse haben an wissenschaftlichen Arbeiten, können bei unserer Rechtsrecherche mitmachen. Das heißt, da beschäftigen wir uns gerade mit diesen Themen, die wir jetzt auch hatten, also zu dieser Konsensregelung oder dem heimlichen Film. Was ist da der rechtliche Hintergrund? Das versuchen wir dann eben auch aufzuarbeiten, sodass Menschen, die jetzt keine so große Ahnung haben von Jura, weil sie das nicht studieren, verständlicherweise, dass die dann eben das in einfacherer Sprache, zum Beispiel über unseren Instagram-Account oder über unseren Blog, ja, sich anschauen können, ein erstes Bild schaffen können und es dann vielleicht nicht so ein großes, unbekanntes Thema ist, sondern dass sie da eben auch Einblicke erhalten können.
Das klingt wirklich nach sehr, sehr viel Arbeit, aber auch nach sehr spannender Arbeit. Vielen Dank, Frau Steeb, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, das war unsere Folge auch schon für diese Woche und wir haben natürlich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Alena, was ist der Podcast-Tipp diese Woche?
Das ist der Podcast Kunstverbrechen vom NDR. Bei True Crime Podcasts, da geht es ja häufig um ziemlich viel Gewalt und überwiegend sind die Opfer auch Frauen. Und dass da Gewalt an Frauen oder Gewalt gegen Frauen so ein bisschen zum Unterhaltungsfaktor wird, das hat mich schon immer ein bisschen gestört. Zum Glück gibt es den Podcast Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur vom NDR. True Crime und zwar komplett ohne Blutvergießen und Gewaltdarstellung. Und falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie diese 100 Kilo schwere Goldmünze in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Berliner Bode-Museum geklaut wurde, dann seid ihr bei Kunstverbrechen an der richtigen Adresse. Hier ist der Trailer.
Polizei sucht vergeblich nach Thorax-Skulpturen.
Kunstfälscher richtet Millionenschaden.
Wo sind Hitlers Bronzepferde?
Hinweis auf verschollene Nazi-Kunst.
Größter Kunstfälschungsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Kunstverbrechen, ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
Mein Name ist Torben Steenbuck. Und ich bin Lenore Lötsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True-Crime-Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf, erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler.
Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen.
Da geht der Puls ein bisschen hoch.
Dass man dann so einen Jagdinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte.
Ich habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen und so, jetzt hör mal ganz genau hin.
Das Regenrohr.
Über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind.
Sprechen mit Experten und Zeugen.
Hallo?
Moin, Frau Sauer.
Ich stehe. Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt. Gehen Sie zum SOS Kindergarten in der Waldstraße.
Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos.
Boah, ich muss echt sagen, ich bin richtig hooked. Alena, danke, dass du diesen Podcast-Tipp rausgesucht hast.
Ja, aber es war auch ein richtig guter Trailer. Ich bin jetzt auch gerade wieder so, oh, ich muss das unbedingt weiterhören. Den Podcast Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur von NDR Kultur hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek. Und ich glaube, uns bleibt dann nur noch zu sagen, Kritik und Anregungen für die Justizreporterin gehen wie immer an justizreporterin@swr.de.
Das war eine neue Folge von Die JustizreporterInnen mit Exona Hüseni und Alena Lagmüller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Meow.